Süßwasshase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Und das auch noch am Ostersonntag.
Ja, moin ihr lieben Hasen, fröhliche Ostern.
Fröhliche Ostern, ist was Hase, die Folge 110, krass, ne?
Hammer.
Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir schon über 100 Folgen gemacht haben.
Ich auch nicht.
Wahnsinn. Heute, ihr Lieben, begrüßen wir einen Mann, der mehr Länder bereist hat, als ich Gerichte gekocht habe in meinem Leben. Er ist Reisejournalist, Reiseexperte, Moderator, Buchautor, bekannt auch von Galileo, vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Er liebt es zu reisen, hat mit seinem Buch San Francisco liegt am Rhein einen Bestseller geschrieben und hat bei seinen Trips nicht nur exotische Orte, sondern sich auch kulinarische Schätze entdeckt. Conny, wer ist uns heute zugeschaltet?
Wir freuen uns sehr über Christoph Karasch.
Hallo Christoph.
Hallo ihr zwei. 110. Hallo. Ausgabe, das ist ja fast ein Jubiläum, das können wir schon. Also das macht mich ja stolz. Danke für die Einladung.
Sehr, und das am Ostersonntag.
Ja, mit den Hasen.
Genau.
Sag mal, wer so viel reist wie du, Christoph, der muss doch auch seinen kulinarischen Horizont, nicht nur allgemein seinen Horizont, aber vor allem auch seinen kulinarischen Horizont wahnsinnig erweitert haben, oder?
Also ich habe auf jeden Fall schon viel probiert in den letzten 15 Jahren. Das stimmt. Nicht alles davon ist das, was ich dann zu Hause auch nachkochen würde, schrägstrich könnte. Das ist ja auch immer eine Frage des Könnens. Aber klar sind da auch unglaubliche Schätze dabei. Gerichte so aus der mexikanischen Küche, von denen ich vorher noch nie gehört habe, die es auch kein eingedeutschtes mexikanisches Restaurant irgendwo in Bottrop oder so schaffen würde, weil es nicht über die Landesgrenzen von Mexiko hinausgeht. Also das ist das Erste, was mir einfällt, dass ich mal auf einen Kaktus gebissen habe. Der Nopales-Kaktus, der ja so ein bisschen als das neue Superfood, Future-Food irgendwie gesehen wird, weil er eben unter sehr trockenen, schwierigen, heißen Bedingungen anbaubar ist und aber dabei sehr, sehr viele Nährstoffe hat. Ist nicht das Leckerste, was ich je gegessen habe. Es ist doch auch relativ... Man hat das Gefühl, es wird immer mehr im Mund, je mehr man drauf rumkaut. Aber super interessante Erfahrung, da auf einem Kaktusfeld in Mexiko zu stehen und gegrillte Nopales zu verspeisen.
Wie macht man das? Zieht man vorher die Stachel oder schält man die ab? Oder wie?
Die brennen
richtig,
ab,
genau. Die musst du natürlich... Ja, die wurden in unserem Fall von einem Messer vorher entfernt, weil du hast vollkommen recht, Kaktus und Essen, das passt irgendwie erstmal.
Ja, wie Brennnessel, ne? Brennnessel und Essen.
Ja.
Ja. Ah, total abgefahren. Aber gibt's dann auch so Sachen, wo die du entdeckt hast und jetzt vielleicht auch mal regelmäßig in deinen Speiseplan integriert hast, die du vorher noch gar nicht so auf dem Zettel hattest?
Also, das kommt und geht in Wellen. Ich durfte eine ganze Nacht Partei kochen oder braten in Bangkok. Aha. Das war eine Challenge für Galileo. Und da hieß es tatsächlich, ich soll innerhalb einer Nacht so viel Geld mit Partei verdienen, wie die Frau, die das normalerweise an diesem Stand macht, den sie uns für diese eine Nacht zur Verfügung gestellt hat. Da bin ich aber Halleluja ins Schwitzen gekommen.
Das ist ja fast ein bisschen wie Kitchen Impossible, Conny,
ja,
oder?
Bei dir. Klingt sehr ähnlich, ja.
Also tatsächlich gibt es da Parallelen, richtig. Es sind nicht immer kulinarische Challenges, aber in dem Fall war das eben so. Und da wird man, genau wie bei Kitchen Impossible, das trifft es eigentlich ganz gut, ins kalte Wasser geschmissen. Man bekommt dann vor Ort die Aufgabe gestellt. Ich musste diesen Stand dann auch noch selber suchen, der da irgendwo in Chinatown mitten in Bangkok stand. Und dann hat sie mir einmal erklärt, wie das geht. Und das musste reichen. Ab dann galt ich als Profi oder als Versager schon vom ersten Schritt an und musste gucken, wie kriege ich jetzt das Partei unter die Leute.
Abgefahren.
Und hast du es geschafft?
Nö, ich bin krachend gescheitert, um ganz ehrlich zu sein. Also das macht dann schon riesig Spaß. Irgendwann, wir waren dann natürlich dann auch mit Fernsehkameras und in Bangkok sind natürlich auch deutsche Menschen, die dann Galileo durchaus kennen. Und wir wurden dann angesprochen und waren so in dieser kleinen Blase dann auch Talk of the Town. Also es hat sich dann recht schnell rumgesprochen, dass da die Langnase, dass da der Deutsche jetzt Partei kocht und das natürlich überhaupt nicht kann. Und ich glaube auch, es hat wirklich überhaupt nicht geschmeckt. Was dazu geführt hat, dass ich diese Challenge irgendwann um 2.30 Uhr nachts mussten wir diesen Stand dann abbauen, weil dann irgendwann das Ordnungsamt sozusagen auch vorbeikommt und sagt, so jetzt ist gut für heute. Und Ich dachte dann immer, nee, komm, einen noch, nur noch einen. Komm, lass mich die Schmach ein bisschen kleiner werden lassen. Aber am Ende war ich, glaube ich, nicht mal halb so weit, wie die Frau in der Nacht, in einer normalen Nacht gekommen wäre.
Das ist ja für uns Langnasen, wie du richtig schon sagst, auch echt schwierig. Conny, du hast mit der ja auch deine Erfahrung gemacht mit dieser ganzen Gewürzwelt. Bei dir war es indisch, was du nachkochen musstest. Ja. Ich erinnere mich da an eine Folge.
Ne? Hast du eigentlich keine Chance? Also selbst als Profi, wenn du jetzt nicht dich natürlich mit dieser Küche richtig auseinandersetzt, da genau die richtige Mischung. Du weißt auch nicht, wie sich die Gewürze entwickeln. Da kommt da noch was hinterher. Also ich war sehr, sehr zurückhaltend.
Ja, das glaube ich. Du bist ja Kieler, Christoph, wie ich. Wir haben ja das
richtig,
gleiche,
durch und durch,
den gleichen Ursprung. Hast du ein Lieblingsgericht aus der Heimat, das du auf deinen ganzen vielen Reisen dann auch echt mal vermisst? Also hast du irgendwie, weiß ich nicht, mal Bock auf Fischbrötchen oder um es mal platt zu formulieren?
Also, was ich gerade neulich wieder festgestellt habe, ist, wir so als Norddeutsche, wir haben ja immer so ein bisschen das Nachsehen. Ich finde, dass wir haben auch so eine richtige, echte, weltmännische Kultur, ne? So, mit Seemannsbärten und den Schiffermützen und natürlich unserem Fischbrötchen und so. Damit kann man schon um die Welt reisen. Aber ich war in den USA neulich mal wieder in einem deutschen Restaurant und wie war es dargestellt? Urbayerisch. Und da gibt es nur Spätzle. Und dann gibt es da Schnitzel, was ja sogar österreichisch ist. Aber so das amerikanische Bild von wie ist wohl Deutschland, da sind die Bayern irgendwie immer noch, weiß ich nicht, die haben irgendwas richtig gemacht. Offensichtlich, dass sie Deutschland in der Welt repräsentieren dürfen. Und da denke ich manchmal so ein bisschen mehr norddeutschen Flair irgendwo in der Kleinstadt in Indiana, wo wir waren. Täte doch auch ganz gut. Jetzt so ein Fischbrötchen, das hätte was gehabt.
Conny, warum ist diese bayerische Wirtshauskultur so penetrant?
Du, es ist ja wirklich faszinierend. Ich kann das Gleiche ja auch aus Shanghai sagen. Ne? Also das ist ja wirklich, also da gibt es ja Oktoberfeste, die gefeiert werden, wo diese ganzen vielen Fleischberge, Würste, Schweinshaxen, alles irgendwie auf den Tisch kommen. Aber über uns norddeutschen Fischköpfe denkt da irgendwie wirklich keiner.
Das ist ein bisschen schade.
Und es ist ja auch, also auch wenn wir jetzt mal in die gehobene Küche gehen, Deutschlands, spielt ja zum Beispiel die bayerische da gar keine große Rolle. Also wir haben tolle Produkte, wir haben auch eine tolle Geschichte und man kann sehr, sehr feine deutsche Dinge zubereiten, ohne dass es diesen bayerischen Touch haben muss. Mhm.
Ja, das ist richtig. Du bist ja nicht nur weltweit gereist, darauf kommen wir nachher noch. Du hast ja auch quasi eine Weltreise durch Deutschland gemacht für deinen Bestseller. Reden wir gleich noch drüber. Ja. Wir haben jetzt am Anfang mal eine kurze Schnellquiz- oder Schnellinterviewrunde für dich, wo du ganz kurz und knackig drauf antworten kannst, um dich mal so ein bisschen kennenzulernen. Pass mal auf, es sind 10,
gut, alles klar.
10 Entscheidungsfragen, die wir dir jetzt hier mal raushauen. Achtung, es geht los. Mhm. Backpacker oder Boutique-Hotel?
Früher Backpacker, heute auch gerne mal Boutique-Hotel. Ist das noch sympathisch?
Also beides, ja. Alleine reisen oder in Gesellschaft, Christoph?
Also ich reise oft ohne meine Familie, die ich gerne viel öfter dabei hätte, bin aber selten allein, weil ich dann, wenn ich beruflich unterwegs bin, das Fernsehteam, das Kamerateam bei mir habe. Genau.
Wüste oder Dschungel?
Oh, schwer. Dschungel, im Zweifel Dschungel. Ich würde gerne noch mal eine Nacht in der Wüste verbringen. Das ist so ein Traum, aber generell würde ich mich für den Dschungel entscheiden.
Lieblingsplatz im Flugzeug, Gang oder Fenster?
Unbedingt Gang, auf jeden Fall. Ich habe da schon so eine Psychose irgendwie bei mir vermutet, dass ich muss immer aufstehen können. Und ich will auch niemanden darum bitten, dürfte ich mal eben durch, so, dann verkneife ich mir lieber das aufs Klo gehen, das ist mir irgendwie unangenehm. Nee, auf jeden Fall Gang. Ich lasse immer lieber Leute durch, als dass ich fragen muss, ob ich wohl mal durch dürfte.
Außerdem kann man sich irgendwie besser ausstrecken am Gang, finde ich auch.
Ich bin übrigens mehr Fenster.
Echt jetzt? Guckst du mal, ehrlich, gerne rausguckst?
Ja, ich finde es super.
Hat auch was.
Schürt die Vorfreude.
Nach einem anstrengenden Reisetag, Christoph, ein gutes Buch oder ein gutes Bier?
In Kombination gerne beides. Ja, tatsächlich. Ich trinke deutlich mehr Bier, wenn ich auf Reisen bin. Sollte ich auch mal, glaube ich, hinterfragen.
Ich bin ja auch viel gereist. Ich habe viel Whisky getrunken, weil man mir immer gesagt hat, das desinfiziert von innen.
Ja, ist auch was dran. In Maßen.
Sonnenaufgang gucken oder lieber Sonnendowner?
Ich liebe Sonnenaufgänge. Ich würde mich immer für Sonnenaufgang entscheiden und werde auch mehr und mehr zum Frühaufsteher. Ja.
Und letzte Frage, Koffer packen mit Checkliste oder Freestyle?
Inzwischen Freestyle, weil das in einer Frequenz passiert, dass ich das eigentlich wirklich die Checkliste im Kopf habe. Ich muss nichts mehr abhaken oder durchstreichen. Das funktioniert zum Glück. Es steht alles immer irgendwie einigermaßen bereit für, wenn es das nächste Mal losgeht.
Sehr gut. Das war die schnelle Runde. Conny, wie ist es bei dir mit dem Koffer? Du müsstest das doch inzwischen auch aus dem FF können, oder?
Ich bin immer noch total chaotische Kofferpackerin. ja, ich gehe ja tatsächlich in 2 Tagen, ein paar Tage in Urlaub. Und ich weiß jetzt schon, Flieger geht um 6.55 Uhr. Dass ich um 4 Uhr einfach alles reinschmeiße und mich hinterher ärgere, dass ich zu viel mitgenommen habe oder das Falsche.
Du packst am Tag? Nicht am Tag?
Nee, schaffe ich nie.
Das wird nicht.
Ich nehme mir das immer vor.
Wenn wir zusammen wären, ich würde wahnsinnig
werden. Ja, sind wir ja nicht. Rüdiger hat sich schon dran gewöhnt.
Ja, und du, machst du das auch am selben Tag oder machst du das schon? Bei mir steht der Koffer durchaus so 3 Tage vorher und mir fällt nach und nach immer was ein und dann werfe ich es rein. Wie ist bei dir?
Nee, das ist mir zu langfristig, Dennis. Aber ich bin auch nicht ganz so wie Conny. Also, wenn ich um 6 Uhr fliege, dann fange ich nicht um 4 Uhr an zu packen. Das ist dann schon am Abend vorher irgendwie passiert. Es gibt so ein paar Tools, die einem das sehr vereinfachen. Also die einfachste, aber genialste Anschaffung der letzten Jahre ist ein transparenter Kulturbeutel. Man muss ja, ich reise immer nur mit Handgepäck und man muss ja immer vorzeigen an den Sicherheitsschleusen, was man da so an Flüssigkeiten dabei hat. Und ich habe mir einen hochwertigen, aber durchsichtigen Kulturbeutel gekauft, der genauso bei mir zu Hause im Badezimmerschrank steht, aber an den ich einfach greifen muss in den Rucksack und dann ist da alles drin für die Reise. Und ich muss es nicht umständlich bei der Security auspacken. Das ist für mich ein absoluter Gamechanger gewesen.
So, aber warte mal. Ich meine, du bereist Kontinente, Christoph. Und du willst mir doch jetzt nicht erzählen, wenn du irgendwo nach Asien fliegst oder so, du fliegst nur mit Handgepäck.
Doch, das tue ich wirklich. Ja, das nee. Wir waren 4 Wochen in Australien und der Südsee unterwegs für einen großen Galileo-Film, den wir gemacht haben. Und ich habe diese 4 Wochen ausschließlich mit Handgepäck bestritten. Ja, ich muss dann zwischendurch mal waschen. Ich habe dann nicht 28 T-Shirts dabei, weil man ja auch in der Südsee auch sehr heiß, sehr, sehr tropisch unterwegs ist. Da muss man schon täglich das T-Shirt wechseln. Klar, ich muss durchwaschen, aber das ist es mir absolut wert, weil es ist somit die größte Zeitverschwendung, die ich kenne. Gepäck aufgeben, auf Gepäck warten und im Zweifel kommt es nicht mal mit. Da habe ich keine Kapazitäten für.
Das könnte ich
und deswegen,
nie.
Ich hab's immer an
ich
mir.
Auch nicht.
Niemals könnte ich das. Also da würde ja allein schon die Hälfte des Handgepäcks würde bei mir aus Reihen der Tube oder so bestehen. Ja, das ist abgefahren. Du kannst es
ja, aber, witzig, wie unterschiedlich das ist.
Ja, Conny, für dich wäre das auch nichts.
Oder? Nein, ich, weil ich mich ja auch, wie ich ja gerade erzählt habe, auch so spät erst entscheide, brauche ich auch Raum, einfach alles dann reinzuwerfen. Nein.
Krass.
Ja.
Ah, da können wir noch was lernen von Herrn Karasch. Was ist das wichtigste Utensil? Du hast gerade schon gesagt, zum einen dieser transparente Kulturbeutel. Was würdest du sagen, ist so das zweitwichtigste, was auf keiner Reise bei dir fehlen darf im Gepäck?
Also ich bin weiter im normalen Leben weit davon entfernt, Minimalist zu sein. Aber beim Reisen, vor allem beim Reisen mit Handgepäck, lernt man das definitiv, sich zu begrenzen. Und es ist eine ganz simple, aber ganz beruhigende Erkenntnis, dass die Kreditkarte und der Pass am Ende des Tages alles ist, was du brauchst. Weil der Rest regelt sich dann. Also wenn wirklich was fehlt, dann
Limit,
wirklich mal
irgendwie... Ein gutes Limit auf der Karte, Christoph.
Gut, das kommt dann wirklich drauf an, wie groß das Bedürfnis nach irgendetwas ist, was man vergessen hat unterwegs. Aber ja, du hast recht, im Zweifel müsste das Limit dann auch nochmal angepasst werden. Aber damit fährt man sehr beruhigt irgendwie durch die Gegend. Also manchmal sind wir auch an wirklich entlegenen Orten und da kannst du nichts kaufen. Wüste, Dschungel, das Thema hatten wir auch gerade. Das ist klar, aber in aller Regel ist man irgendwie so infrastrukturell angeschlossen, dass die Zahnpasta doch noch vor Ort gekauft werden kann, wenn sie fehlt.
Hast du jemals auf deinen Reisen gedacht, hier ist so schön, hier würde ich gern für immer bleiben?
Ja, jedes Mal, wenn ich nach Kiel zurückkomme von der Reise. Ja, ich sagte es im Vorgespräch schon, Dennis, wir sind ja die beiden, selbst wenn Kiel einwohnerzahlenmäßig mal einbrechen würde, wir zwei würden dastehen und würden die, ne, wir wären bis zum Ende, sind wir Kieler. Nee, also das ist eigentlich, ich würde es gerne umdrehen und sagen, das Schöne am Reisen ist, dass ich gemerkt habe, gelernt habe, festgestellt habe, wo ich hingehöre. Das ist eine ganz tolle Erkenntnis. Und Hamburg ist ja so der nächste Flughafen. Das heißt, man hat dann immer noch diese extra Stunde oder anderthalb nach Kiel. Aber die ist es mir wert, weil ich genau weiß, wo ich hingehöre, wo ich hin möchte. Und das ist der Ort, für den ich mich immer entscheiden würde.
Hast du das auch so empfunden, Conny, weil du ja viel in Shanghai bei deinem damaligen Restaurant auch unterwegs warst, weltweit und ja jetzt auch immer noch bist?
Also ich bin ja immer sehr schnell begeisterungsfähig und ich war ja gerade zum Geburtstag feiern zu meiner Mutter nach Venedig. Und da denke ich auch jedes Mal, oh ja, eigentlich könnte ich hier auch leben. Italien, aber dann komme ich zurück nach Hamburg und dann sage ich, nee, Hamburg, meine Perle.
So ein kurzes Schwärmen, das kenne ich durchaus auch. Es gibt so Orte, Lissabon war das bei mir viele Jahre, auch Bangkok. Bangkok ist für mich die faszinierendste Stadt der Welt. Aber wenn man dann zwei Gedanken länger drüber nachdenkt, hier leben, wahrscheinlich in letzter Instanz dann doch nicht.
Gibt's eine Sprache, die du gerne sprechen würdest?
Oh, viele. Ja, viele. Das ist das, was ich schade finde, dass ich, also das selbst, ich komme mit Englisch durch die Welt. Aber da zum Beispiel ein ganz großer Teil ja spanischsprachig ist, wenn wir in Südamerika, in Mittelamerika unterwegs sind, würde ich mich so, so gerne, und es ist eine reine Fleißarbeit, ich könnte ja, wenn ich mich hinsetzen würde und Spanisch lernen würde, ich würde mich so gerne mit den Menschen noch mehr unterhalten, weil das ja das ist auch in meinem Beruf und in eurem auch, was den Unterschied macht, mit Menschen nah werden und sich echt austauschen. Und das geht eben über Dreieck, wenn man immer noch einen Dolmetscher dabei hat, geht das natürlich nicht so gut, als würde man direkt mit jemandem sprechen.
Du weißt gar nicht, wie viele Jahresabos ich schon verballert habe, weil ich mir vorgenommen hatte, mit diesen Apps irgendwie so eine Sprache zu lernen. Ja. Und ich bin über drei Lektionen nicht rausgekommen oder so. Das ist so ärgerlich, ne?
Es ist so
schade. Kommt mir auch bekannt vor.
Warum? Ja, eigentlich schade, weil jeden Tag irgendwie 20
Minuten. Ich habe schon 10 Anläufe genommen und das glaubt man immer nicht, Italienisch zu lernen.
Das würde auch gut zu dir passen.
Es würde wirklich echt ganz gut zu mir passen. Ich merke, wenn ich in Italien bin, so nach 2 Tagen kann ich ziemlich fließend alles an Essen und Trinken bestellen, was ich mir so vorstelle, aber dann hört es auch schon auf. Schade.
Ja, das kreiden wir uns mal alle an und schreiben uns hinter die Ohren. Vielleicht im nächsten Leben. Ich weiß nicht, ob es in diesem Leben noch klappt. Du hast 2000...
Wir können uns vornehmen, den 200. Podcast auf Italienisch zu machen.
Ja, das geht mit.
Sowas ist eine super Idee. Ja, das finde ich klasse.
Lässt sich perfekt mit einer KI, lässt sich das machen. Dann können wir, da sprechen wir plötzlich Italienisch. Ja. Und zwar fantastisch. Das geht alles.
Also, ich sehe euch ja gerade, wenn ihr jetzt noch einschlagt, ne, wenn ihr jetzt noch den Handschlag drauf gebt, dann kommt ihr da nicht mehr raus aus der Nummer.
Nee, ich kenne mich, das schaffe ich nicht. Ich bin da.
Das kannst du vergessen. Wir könnten uns gegenseitig tatsächlich motivieren.
Ich würde aber auch eher Spanisch lernen. Ich bin bei, weil ich ja viel.
Das machst du jetzt nur, weil du die Wette nicht eingehen
willst. Nein, das stimmt nicht. Ich finde, Italienisch klingt wahnsinnig toll, aber Spanisch wäre für mich nützlicher, weil ich viel in Spanien unterwegs bin.
Das stimmt.
Ja.
Kein Handschlag. Na gut, ich hab's versucht.
Wir sind ja gnadenlos ehrlich, das machen wir
auch nicht nur fürs dran. Mikro. Ist noch nicht zu Ende.
Gut.
2014 hast du ein ganz tolles Projekt gemacht, nämlich in 10 Tagen um die Welt. Also in 10 Tagen 5 Kontinente, ja. Lima, Las Vegas, Auckland, Kathmandu, Kapstadt warst du. Erzähl mal ein bisschen, was war das für ein verrücktes Unterfangen?
Ja, also es war damals schon verrückt. Heute würde so ein Projekt um die Ohren fliegen. Also sowas, das kannst du heute gar nicht mehr machen. Auch in der heutigen Diskussion um die Klimakrise und so. Also das ist schon sehr hautraufmäßig, sehr marktschreiermäßig gewesen. Das sage ich heutzutage 10 Jahre später immer einfach gerne dazu, dass es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, das Projekt. Aber natürlich war das ein riesen Abenteuer. Natürlich waren das 10 Tage Adrenalin pur. 6 Nächte im Flugzeug verbringen auf dem Weg zum nächsten Kontinent, wo ich dann jeweils Aufgaben erfüllen musste, die mir von Followern gestellt wurden. Und das war irre, im Flugzeug zu sitzen, abgeschnitten von dieser Internetwelt und dann aber in Las Vegas beispielsweise oder in Neuseeland zu landen, das Handy anzumachen und zu gucken, okay krass, was wird dieser Tag die nächsten 24 Stunden bringen? Ein unglaublich aufreibender, abenteuerlicher Ritt, definitiv.
Wir versuchen ja unseren Podcast immer unter diesen Begriff Genuss zu bringen, aber das hört sich nicht so nach Reisegenuss an. Das war purer Stress, wa?
Purer Stress, genau. Also absolut ist auch nichts, was ich empfehlen würde. ja, genau, Empfehlung ist da wirklich das falsche Wort. Aber es war natürlich aufregend und es war vor allem im Nachhinein, ist dadurch was passiert, was ich immer wollte. Ein Buch schreiben. Ich durfte über diese Reise ein Buch schreiben und mich plötzlich Buchautor nennen. Und das ist etwas, worauf ich heute einfach immer noch wahnsinnig stolz bin, weil das ist so, ein Buch ist mir irgendwie auch immer noch was wert und selber sowas geschrieben zu haben, ist unbezahlbar.
Ist auch ein toller Prozess, es ist wahnsinnig anstrengend und es ist richtig viel Arbeit und ich kann mir vor allem schwer vorstellen, ich meine, wir, Conny, Kochbücher natürlich, ich auch so ein Kochbuch verquickt mit Wissen, aber wie man Erlebnisse, die du ja auf deinen Reisen erlebst, wie man die in Worte packt, das stelle ich mir auch wahnsinnig kompliziert vor. Oder war das gar nicht so schwer?
Das habe ich nicht als so schwer in Erinnerung. Ich habe mir sehr genaue Notizen gemacht unterwegs schon oder auch so Sprachdiktierfunktion dann eingeschaltet. Das, was danach kam, war für mich viel schwieriger, nämlich die Disziplin, sich dann jeden Tag hinzusetzen und über 3 Monate waren das bei mir, zu schreiben. Also hüpf über diesen Absatz rüber, streng dich an. Man läuft immer wieder an so Mauern und denkt, nee, da komme ich nicht rüber. Nein, das schaffe ich heute nicht. Nee, diesen Absatz, diese Begegnung, diese Situation, das kann ich nicht beschreiben. Und dann ist Prokrastination das Stichwort, was dann ganz schnell, hat man ganz wichtige Dinge plötzlich zu tun. Und also nee, die können auf keinen Fall warten. Also diese Handtücher, die muss ich jetzt zusammenlegen, weil die kommen ja jetzt gerade aus dem Trockner. Also ist ja völlig klar, das kann ja nicht warten. Und so, und da habe ich mich ganz oft bei ertappt. Also blöden Ausreden irgendwie.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Und ich bin, als ich für mein Buch geschrieben habe, bin ich mit Absicht auf Reisen gegangen. Ich habe mich nämlich auf Mallorca in so eine stille Finca irgendwie eingemietet und habe da wirklich einfach durchgeschrieben. Hatte so einen Tagesablauf getaktet, ganz normal, morgens mit Joggen angefangen, dann die ersten 4 Stunden geschrieben, dann bin ich irgendwo zum Mittagstisch gegangen und dann wieder den ganzen Nachmittag geschrieben. Und so war ich von sämtlichen Reizen fast abgeschnitten und das war gar nicht so schlecht.
Und das klingt so, als wäre es dann auch durchgelaufen, also als hättest du diese Hürden gar nicht so richtig gehabt.
Nö, das ist gut. Aber bei mir, das war ja auch eher ein Sachbuch. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes als, da kannst du dich auch manchmal nur an den Fakten, das ist so eine Fleißarbeit so ein bisschen, weißt du? Ja. Das ist ja nicht so, weiß ich nicht so poetisch manchmal, wie du da unterwegs bist, dann, wenn du von Reisen sprichst. Ne? Deswegen war es vielleicht ein bisschen einfacher. Gab es da eigentlich mal eine gefährliche Situation auf deinen Reisen oder ist das alles total gut durchgelaufen?
Auf der 10-Tage-Reise meinst du?
Grundsätzlich, auch auf anderen Reisen. Weil es hört sich bei dir, hört sich das so smooth alles an irgendwie.
Ja, also es passieren, man gerät schon manchmal in Situationen, in die man, wo man vorher gesagt hätte, ach, wenn das passiert, nee, dann lass mal. Also dann muss ich jetzt nicht unbedingt auf diese Reise gehen. Wir waren in Mexiko mal in Sinaloa unterwegs. Das ist der Bundesstaat von El Chapo, von dem alten Gangster-Mafia-Boss, der angeblich im Gefängnis ist. Nee, sehr wahrscheinlich sogar im Gefängnis, aber wohl auch irgendwie immer mal Freigang hat. Und wir wollten dort einfach nur das ganz ungefährliche Thema Mais drehen. In Sinaloa gibt es nämlich ganz viele Maisfelder, die inzwischen eben manchmal auch genverändert werden, damit sie den klimatischen Bedingungen, die heutzutage so herrschen, besser standhalten können, unter den Bedingungen trotzdem besser wachsen oder nach wie vor gut wachsen können und so. Ein sachliches, irgendwie wissenschaftliches, aber eben überhaupt kein kriminelles Thema, aber es fand in Sinaloa statt und wir waren vorne und hinten mit bewaffneten Geländewagen wurden wir begleitet an diesem Tag, weil es wohl gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass dort irgendwas passiert. Aber man sieht diese Gefahr nicht kommen oder anders noch. Man spürt das gar nicht, dass das jetzt hier ein gefährlicher Ort sein soll. Es sind dann eher so die Umstände, wo man manchmal merkt, okay, irgendwie ist alles anders als sonst. Hier sind Maschinengewehre in meiner näheren Umgebung. Was soll das? Und ist es das wert? Also wirklich, dann stellt man sich die Frage, mache ich den Job deshalb? Und da komme ich zu der Antwort, nee, eigentlich nicht. Ich hätte richtig Bock, gesund und heile wieder nach Kiel zur Familie zurückzukommen. kommen. Und das übersteigt gerade so ein bisschen das, was ich mir eigentlich von dieser Reise erhofft hatte.
Ah, kann ich total gut nachvollziehen. Wir haben damals auch viel für den Tigerentenclub international gedreht und waren dann in Ägypten gleich nach so einer ganzen Anschlagsserie im Tal der Könige und waren dann da auch Staatsgäste und hatten dann auch Leute mit Maschinenpistolen dabei. Und das war für mich Anfang 20 auch irgendwie eine total unwirkliche Situation. Auch abends, als wir privat in irgendwelche Tempelshows oder so gegangen sind, hatten wir Bodyguards. Das war total irrsinnig. Ja. Bist du eigentlich jemals mit der Mafia in Kontakt gekommen in Italien, Conny? Das ist Podcast jetzt das Beste, um das mal zu erzählen.
So, ja, ganz ja, klar. Öffentlich. Also ich wollte es euch allen immer schon sagen, wie meine Erfahrungen mit der Mafia so waren. Nee, es wird ja immer wieder drüber spekuliert, gibt's die noch, auch in Deutschland, ne?
Ja.
Und aber ich habe, und ich hoffe auch, dass es so bleibt, noch nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt mit denen.
Ja, und wenn du Schutzgeld zahlen müsstest, würdest du es eh nicht erzählen.
Das ist klar. Aber ich kann offen drüber sprechen.
Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich LifeSum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. LifeSum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht auch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. LifeSum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung. Ja klar, trinken ist auch wichtig. Ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz. Und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken wie mit LifeSum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupp sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. LifeSum ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur.
Gehen wir mal ein bisschen weiter, Christoph. 2016 hast du Kleine Welt gemacht. Für N24 war das damals. Und das finde ich wirklich, wirklich spannend, denn du bist einer Theorie nachgegangen, dass wir uns mehr oder weniger auf der Welt alle so ein bisschen über ein paar Ecken kennen.
Ja, genau. Das ist, also es gibt, kann man kleine Weltphänomen nennen oder auf Englisch die Six Degrees of Separation. Also sechs Ecken sollen wir angeblich jeden Menschen auf der Welt persönlich kennen.
Wahnsinn.
Das ist eine Theorie, die aus den 19, ich weiß nicht, eine Wissenschaft aus den 1920ern oder 60ern dann später nochmal aufgegriffen kommt aus den USA, was ja total tief geht. Also wie eng ist die Menschheit miteinander verbunden? Und wir wollten bei Kleine Welt das gerne mal als Stichprobe untersuchen. Also gibt, wenn man als eine Startperson in Deutschland hat, eine willkürliche Startperson, die man auf der Straße trifft, wenn man von der aus sechs beliebige Ecken geht, landet man dann wirklich bei einer von uns vorher bestimmten Zielperson. Das war, in der einen Folge war das der Leuchtturmwärter oben am Nordkap in Norwegen und ein anderes Mal in einer anderen Folge war das Indiens erste weibliche Surferin. So, die hatten wir recherchiert, exponierte Personen und die wollten wir also treffen auf einem völlig willkürlichen Wege und haben festgestellt, dass es im Fall der indischen Surferin sind wir wirklich nach sechs Ecken am Ziel gewesen. Über Kathmandu und Delhi und Bangalore sind wir an die indische Westküste gekommen und plötzlich stand sie vor uns. Sie wusste, dass wir kommen, sie wusste nur nicht wann und unter welchen Umständen, aber plötzlich stand sie vor uns und wir haben nochmal nachgezählt und es waren sechs Ecken. Das ist total verrückt.
Tja, das finde ich alles auch kurios.
Und es ist ja wirklich nur eine Stichprobe. Also es ist ja, es gibt natürlich einen wissenschaftlichen Weg. Man hat ja, jeder Mensch hat ja hunderte solcher Schnüre, die man ziehen kann zu beliebig vielen Menschen. Aber wir konnten ja nicht alle Wege abgehen, sondern wir haben einen zufälligen Weg gewählt. Wir haben die Startperson in Deutschland gefragt, wer ist der Mensch, den du persönlich kennst, der uns näher an unser Ziel, an die indische Surferin bringen kann. Und sie kannte zufällig einen Mitstudenten aus alter Zeit aus Marburg, der inzwischen in Kathmandu hospitiert. Also sind wir am nächsten Tag nach Kathmandu geflogen und das Abenteuer ging los.
Und der hat euch dann wiederum die nächste Person genannt, die euch näher ranbringt dann.
So war richtig, das genau. Der wiederum hatte in Delhi nämlich mit jemandem studiert, der jetzt Nachrichtensprecher im indischen Fernsehen ist. Und das war unser nächster Kontakt und so führte es dann immer weiter.
Tja, das ist was Spannendes. Und das Witzige ist,
Das war somit das schönste Projekt, was ich jemals machen durfte, weil es so unberechenbar, unplanbar war. Und das war eine ganz tolle Reise, die im Übrigen mit Rucksack stattfand, weil wir vorhin Backpacking oder Boutique-Hotel hatten. Da war es mal wieder so eine richtige Backpacker-Reise.
Und du hast den Titelsong sogar gemacht. Du bist nämlich auch noch Musiker.
Ja, ich mache Musik schon mein Leben lang und das macht mir auch viel Freude. Und wenn ich so ein Projekt, was ich mir sozusagen von allen Ecken und Enden ausgedacht habe, dann noch mit einem Titelsong krönen kann, dann mache ich das sehr gerne, weil dann ist es für mich so ganz rund und fühlt sich schön an. Ja, ich habe so 5-6 Songs auf Spotify, aber sagen wir mal so, die monatlichen Hörerzahlen, die sind jetzt auch nicht so wie deine, Dennis.
Naja, es führt mich dazu zu dieser Frage, mit der ich mich ja auch oft rumkämpfe, wenn man so vieles Unterschiedliches macht wie du, dann haben manche Leute das Problem, einen so ein bisschen einzuordnen. Jetzt hast du dieses Reise-USP, bei mir war es vielleicht eine ganze Zeit lang dieses Wissens-USP, aber erlebst du das auch so, dass die Leute dich nicht so richtig festlegen und greifen können und dass das zum einen natürlich ein Vorteil ist, zum anderen aber auch ein Nachteil sein kann?
Ja, das kann in beide Richtungen gehen. Man hat dann oft so den Überraschungsmoment irgendwie für sich, das hört man dann auch oft irgendwie, ach was, und du machst ja auch noch Musik. Ich finde aber eben, dass Reisen und Musik sehr doll zusammengehört. Es wurde leider noch keine Faltgitarre erfunden, die man easy mit auf Reisen nehmen kann und die im Handgepäck dann auch noch Platz hat. Bei mir ist es dann die Ukulele geworden. Also ich reise ganz viel mit der kleinstmöglichen Gitarre, also der Ukulele, durch die Welt und versuche dann hier und da auch nochmal so kleine Klänge vom anderen Ende der Welt, die dazu passen, auf Zelluloid, hätte ich was gesagt, zu bannen. Also jedenfalls ins Handy aufzunehmen und dann bei Insta nochmal zu posten, weil Reisen und Musik ist für mich eine tolle Ebene. Es hat immer so diesen Lagerfeuer-Charakter. Das mag ich total gerne verbinden.
Conny, bei dir ist ja Kochen, also der Genuss, die Küche, das
mein Herd USB. Passt auch nicht ins Handgepäck.
Nee, ist schon klar, aber gibt es bei dir vielleicht auch so noch verborgene Talente, die wir noch gar nicht so richtig auf der Pfanne haben bei dir und wo du vielleicht hin und wieder auch mal gedacht hast, ach, das wäre auch was? Ich meine, es ist ja im Grunde genommen auch moderieren, ne? Du hast ja auch ein Moderationstalent, nicht nur ein Kochtalent.
Das stimmt. Ich sage auch immer, also ich bin sehr, sehr stolz und dankbar meinen Eltern gegenüber, dass sie mir es beigebracht haben, zusammenhängende Sätze zu sprechen und ich somit das Kochen auch mal mit Moderation vereinen konnte. Ich bin ja jemand, der immer so alles auf sich zukommen lässt und es so spannend findet, neue Menschen kennenzulernen, auch aus unterschiedlichsten Schubladen. Und da haben sich dann immer wieder Talente aufgetan, weil ich es einfach probiert habe, weil ich ein ziemlich mutiger Mensch bin. Und dann finde ich das toll und dann macht es auch Spaß. Und wenn man Spaß an etwas hat, dann kann man sich auch weiterentwickeln, bleibt nicht stehen.
Hast du auch so Phasen? Also bei mir kommen so Sachen auch in Phasen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, ist die Strickphase bei dir noch aktuell?
Ja. Im Moment stricke ich gerade für mein zukünftiges Patenkind Leonor ein kleines Taufjäckchen in Altrosa, sehr hübsch mit so einem kleinen Lochmuster. Also sehr fein. Stricken ist immer noch ganz aktuell. Lego ist übrigens etwas, da habe ich auch noch nicht so oft drüber gesprochen. Jetzt nehme ich gerade meine...
Lego?
Ja, Lego finde ich richtig cool. Richtig cool.
Okay, da kenne ich noch jemanden.
Und jetzt ist leider gerade, ich hatte für meine musizierende Tochter, habe ich mal die Stones-Zunge gelegot, heißt es, glaube ich. Und die ist jetzt gerade aus dem Regal gefallen, alles kaputt. Oh. Und ich glaube, ich werde jetzt mich nach Ostern mal ransetzen und die wieder neu zusammenknacken.
Ich kenne jemanden, der das mit seiner Frau auch zusammen macht, der sich hinsetzt vorzüglich oder vornehmlich auf seinen Balkon und ganze Nachmittage so diese modernen Sachen nachbaut, so französische Villen und
das
so.
Das macht so süchtig.
Und es ist, ich kann dir eins sagen, es ist jemand, der demnächst bei uns im Podcast zu Gast sein wird.
Ach Quatsch.
Über den wir uns riesig freuen, aber ich sag noch nicht wer. Also da müssen wir dieses Lego-Thema nochmal.
Weißt du, was ich sogar von Lego gebaut habe? Ne? Dieses Piano. Nee. Diesen Flügel. Ja, der spielt auch richtig, ne?
Ach Quatsch.
Du kannst eine App runterladen und kannst da jeden Song drauf spielen. Der klimpert richtig. Also
wir kennen uns jetzt echt schon eine Weile, ja. Aber diese Lego-Nummer hast du mir noch nie
das
erzählt.
Das habe ich tatsächlich noch nicht. Puzzeln, weißt du.
Ja,
ne?
das weiß ich. Das durfte ich ja lange nicht weitererzählen, weil dir das peinlich war. Gibt es von dir auch sowas Abgefahrenes, Christoph? Sowas, so ein, nicht Guilty Pleasure, aber sowas, was also für das einem vielleicht auch ein bisschen peinlich sein könnte?
Habe ich gerade, während ihr zwei gesprochen habt, drüber nachgedacht. Nee, nicht so
nicht
richtig.
Wirklich.
Nein, okay. Ich kann das einfach nur mit Nein beantworten. Offensichtlich trage ich alles, was ich so als Halbtalent mit mir rumschleppe, auch direkt in die Öffentlichkeit. Weiß ich nicht.
Naja, du hast natürlich auch ein sehr bewegtes Leben und bist viel unterwegs. Ich meine, wir natürlich auch, aber so ein Hobby sucht man ja sich auch immer, um irgendwas zu kanalisieren. Und offensichtlich ruhst du so in dir selbst, dass du da so eine Wege gar nicht brauchst. Wie machst du eigentlich deinen Freunden und Freundinnen klar, dass das, was du da machst, auch wirklich Arbeit ist und nicht alles ein riesengroßer Dauerurlaub?
Ach ja, das höre ich natürlich bei jeder Gelegenheit seit 15 Jahren nach.
Ich
gehst du wieder Urlaub machen. Selbstverständlich, genau. es kommt auf die Frequenz an, wie oft die oder jene Person mir das schon gesagt hat, ob ich überhaupt noch drauf reagiere. Weil, also der Dauergag ist natürlich, ich verstehe das auch. Aber es ist Arbeit, es ist auch anstrengende Arbeit, es ist eben auch Arbeit, die mit vielen Überstunden zu tun hat, mit ganz viel Jetlag, also auch das, mit ganz viel Schlafmangel. Wir sind eben nur kurz an bestimmten Orten und konnten uns noch gar nicht an die dort herrschende Uhrzeit gewöhnen und müssen direkt das Arbeiten anfangen. Das sind alles so Faktoren, die klammert man gerne aus und das lasse ich als Gag auch absolut gelten. Aber klar ist natürlich, wir liegen nicht am Strand. Wir gehen nicht nur in tolle Restaurants essen und drumherum passiert nichts. Es ist Arbeit, aber ja, es ist Arbeit in aller Regel an sehr schönen Orten. Und das ist mir bewusst und das weiß ich zu schätzen und dafür bin ich auch total dankbar. Und da lasse ich diese Gags auch über mich ergehen.
Wir haben das schon mal hier besprochen, Conny, wir zwei, ich weiß aber nicht mehr mit wem, auch in Sachen Reise, dass man, also dass es bei mir so war, wenn ich viel unterwegs war, dass ich so ein Heimatgefühl für Flughäfen entwickelt habe, dass ich mich an Flughäfen irgendwie zu Hause gefühlt habe, weil da alles nach demselben Schema weltweit ja abläuft letztendlich.
Ja. Das würde ich genauso bestätigen. Ja, also ein Heimatgefühl weiß ich nicht, aber dieses, ich fühle mich wohl.
Ja.
Genau, ich fühle mich wohl an Flughäfen, weil ich hier die Regeln verstehe. Und es gibt natürlich Länder, in denen man, sobald man den Flughafen verlassen hat, in denen man die Regeln noch nicht so unbedingt kennt. Aber an Flughäfen, egal wo auf der Welt sie sind, verständigen sich alle auf dieselben Regeln. Und ja, das macht so ein wohliges Gefühl.
Ja, witzig.
Da verstehe ich dich total.
Bereitest du dich denn wirklich auf die Reisen, also jetzt gerade, wenn du auch auf andere Kulturen und so triffst, bereitest du dich da akribisch vor oder lässt du dich einfach überraschen?
Es kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an, wenn es um Länder geht, in denen per Klischee sozusagen viele strenge Regeln gelten, Verhaltensregeln gelten, dann bereite ich mich darauf schon gerne vor, weil ich muss nicht alles richtig machen, das ist gar nicht mein Anspruch, aber ich möchte in so wenige Fettnäpfchen wie möglich treten. Das wäre mir einigermaßen wichtig. Ansonsten ist es gehört es für mich dazu, so ein Grundmaß an den üblichen Floskeln zu lernen. Also ich möchte Hallo sagen können, ich möchte Danke sagen können und bestenfalls irgendwie noch ein, zwei Worte mehr. Aber jetzt geht es zum Beispiel Anfang Mai nach Japan, da muss ich dann schon nochmal ein bisschen hier die besagten Apps aufrufen, um mir da ein bisschen was drauf zu schaffen.
Da würde ich so gerne mal hin, aber in Japan. Da war ich noch nie. Ja.
Ich auch.
Es ist eben genau so ein Land, ne, wo so viele Regeln herrschen, die aber so undurchdringlich scheinen. Also da passiert so viel Nonverbales,
ja.
minimal Körperliches, was wir gar nicht mitbekommen. Und im Raum hat die Stimmung aber plötzlich hat sich verändert, weil irgendjemand hat irgendwie was falsch gemacht oder anders gemacht. Oder das ist total spannend, aber so richtig dahinter schauen kann man nur sehr schwer.
Da bin ich immer in diesem Film Lost in Translation. Kennt ihr den?
Ja, genau. Habe ich aber überhaupt nicht mehr vor Augen.
Na, das ist
so lange her.
Der ist Typ, alt, der Whisky, einen Whisky-Werbespot dreht und da nach Japan verfrachtet wird und da dann einsam in so einem Hotel an der Bar sitzt. Und für ihn ist das natürlich auch alles fremde Kultur. Er versteht die Sprache nicht und verliebt sich dann aber in eine junge Frau. Ach, ist ein toller Film. Also ist so ein All-Time-Favorite, finde ich. Können wir mal als Tipp geben. Ich stelle euch den Link in die Shownotes, wo ihr den streamen könnt. Und dann schaut euch mal wieder Lost in Translation an.
Ja, jetzt gute Idee.
Ziehen wir den Radius mal ein bisschen enger. Du hast ja auch ein Buch über Reisen in Deutschland geschrieben. Und zwar ein super erfolgreiches, ein Bestseller, kann man sagen.
Ja. Wahnsinn, oder? Ja, das kann ich immer noch nicht glauben.
Irre.
Das stimmt, genau. Das San Francisco liegt am Rhein, habe ich es genannt. Das war zu der Zeit dieses bösen C-Worts, was wir nie wieder hören wollen. Ja. Das war also zur Corona-Zeit, als die Welt, die große weite Welt, weg war, wir sie nicht bereisen konnten und ich als Reisejournalist plötzlich da stand und dachte,
muss ich jetzt umschulen?
Jetzt so. Ja, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Und dann ist mir aufgefallen, und Dennis, du wirst es auf jeden Fall wissen, weil wir als Kieler, wir haben ja diese zwei Orte direkt bei uns am Ostseestrand. Diese Gemeinden oder Gemeindeteile von Schönberg, die Kalifornien und Brasilien heißen. Ja. Und die meinen das wirklich ernst. Die haben gelbe Ortsschilder, diese Orte heißen Kalifornien und Brasilien. Das weiß ich schon mein Leben lang und irgendwann bin ich drauf gestoßen, dass es davon viele Orte in Deutschland gibt, die entweder per Namen mit der großen weiten Welt spielen. Es gibt Amerika in Ostfriesland, direkt daneben liegt Russland. Man kann zu Fuß von Amerika nach Russland laufen, was so einfach in der Vorstellung ganz witzig ist. Es gibt die Südsee in Xanten, es gibt ein Neuseeland, es gibt Ägypten, es gibt ganz viele Orte, die entweder so heißen oder die klischeemäßig mit der großen weiten Welt spielen. Und das war irgendwie die Idee für diesen blöden Sommer 2020. Zieh mal los, guck dir das mal an, eine Weltreise durch Deutschland. Und das hat ja offensichtlich dann als Buch, als Geschichte für eine Zeit lang einen Nerv getroffen, weil wir alle nicht weg konnten, aber irgendwie Fernweh hatten und Ideen brauchten, wie können wir anders reisen.
Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Idee. Super. Bist du selber drauf gekommen auf die Idee oder hat dir das, sei ehrlich, oder hat dir das jemand gesteckt?
Also ja, die lag witzigerweise schon ein paar Jahre in der Schublade und ich hatte sie meinem Verlag sogar schon mal vorgestellt.
Ja.
Zu einer völlig anderen Zeit davor. Und da hieß es dann so, ja, süße, nette Idee, aber nee, irgendwie brauchen wir gerade nicht. Und es ist halt manchmal eine Frage des Timings, des Momentums, der Situation und plötzlich war das eben doch eine sehr, offensichtlich sehr gute Idee und der Verlag hat gesagt, wir haben noch einen Platz frei fürs nächste Frühjahrsprogramm, kannst du das jetzt leisten? Ich sag, ich habe gerade nicht viel anderes zu tun, also ja, let's go. Und dann war der Zuschlag da und die Zusage da und ich habe mich riesig gefreut, das machen zu können. Das war eine ganz tolle, ganz besondere Reise, weil ich von Deutschland auch wirklich, muss man auch sagen, Nachholbedarf hatte. In der ganzen Welt schon gewesen, aber irgendwie von Deutschland zu wenig gesehen bis zu dem Zeitpunkt.
Kann ich total nachvollziehen. Ich war zu der Zeit nämlich auch für ein Reiseformat tätig, zwar nur Skandinavien, den Ostsee-Report vom NDR.
Oh ja, das erinnere ich noch.
Und ich konnte ja auch nicht, wir durften nicht mal nach Dänemark, nach Norwegen und so. Und dann habe ich eine Reportage gedreht über Leuchttürme an der Ostsee. Das war fantastisch. Das war echt toll. Tolle Aufnahmen mit Drohnen und so. Also da ist man in der Art ja auch in der Zeit sehr kreativ geworden. Und letztendlich ist unser Podcast entstanden.
Genau so. Ja. Das war deine Idee.
Also die Zeit war zwar doof, aber letztendlich, was daraus entstanden ist, ist teilweise echt ganz cool. Ne?
Ja. Ja, das würde ich so unterschreiben. Wir brauchen die Zeit nicht wieder, aber nee. Das, was Schönes davon hängen geblieben ist, das muss man sich ab und zu nochmal wieder vor Augen
führen. Ja, man hat ja auch Dinge geschafft, die, so wie du auch sagst, Christoph, ne, lag eigentlich schon in der Schublade, dem Verlag schon vorgestellt und plötzlich können wir nichts mehr tun. Von heute auf morgen sind wir sozusagen gefesselt zu Hause und dann kommen diese Ideen und sagst, hey, das hole ich doch mal wieder raus. Ich habe mit Stricken auch angefangen in der Corona-Zeit und mit Puzzeln. Zwar früher schon mit meiner Oma, aber auch in der Zeit gerne.
Und du hättest sicherlich auch nicht gedacht, dass du irgendwann mal einen Essen-Lieferservice hast, ne?
Nein, auch das hätte ich nicht. Und was für tolle Momente, wenn die Gäste die Tür aufmachten und ich mit meinen Hühnern da vor der Tür stand. Nee, Frau Poletto,
ist da. Da hat die Chefin nämlich selber ausgeliefert.
Ja, das war cool.
Zu der Zeit, ja. Also solche kleinen Lichtblicke gibt es natürlich auch über oder in einer Zeit, die wir alle nicht zurückhaben wollen. Du bist grundsätzlich, glaube ich, Christoph, so jemand, der die Opportunities dann auch so nimmt, wie sie kommen. Denn du bist ja, wenn wir mal ganz an Anfang gehen, du bist ja auch Radiomann, ähnlich wie ich auch.
Ja.
Und du bist da auch genau wie ich so reingestolpert. Das war irgendwie alles gar nicht geplant.
Ja, nee, das stimmt. Das war so direkt nach der Schule, war auch so ein bisschen die Frage, wo soll es eigentlich hingehen? Alles, was ich wusste, war, studieren möchte ich irgendwie nicht. Hm. Das habe ich nicht gefühlt nach der Schule und nach dem Zivildienst, den es ja damals noch gab. Ich wollte was Praktisches machen. Medien, ja, hätte ich grundsätzlich immer irgendwie in Erwägung gezogen und wollte mich dann für eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton bewerben, wurde aber überall, also entweder hat man sich gar nicht zurückgemeldet oder ich habe einfach Absagen kassiert. Jede Menge, also Dutzende Absagen, ich konnte es gar nicht glauben. Und dann war Radio, Delta Radio in Kiel, ganz liebe Grüße, war mein Notnagel. Ich bin dann da ein halbes Jahr ins Praktikum reingegangen und dann, genau, Dennis, hängen geblieben. Ja. So, und dann ging das da los mit freier Mitarbeit und mit Volontariat, also die redaktionelle Ausbildung zum Redakteur, Moderator mit einer täglichen Sendung und plötzlich standst du da und denkst, ah ja, cool, Radio, das mache ich jetzt also. Ja. Schön.
Ja, exakt der gleiche Werdegang wie ich, Tür an Tür bei Radio Schleswig-Holstein war
so
ich.
So witzig, ja.
War bei
wie lange
Delta
kennen wir euch beiden jetzt schon?
Aber wir kennen uns gar nicht so wahnsinnig lange. Wir haben uns einmal sehr, sehr eng connected, weil ich dich mit vom Flughafen genommen habe nach Kiel. Und da hatten wir eine schöne Stunde Zeit, uns im Auto mal richtig ausführlich zu unterhalten. Und da habe ich erst gemerkt, was für ein wahnsinnig netter Typ das ist.
Ach, wie schön. Das möchte ich zurückgeben. Aber das war wirklich ein Zufall. Du saßt im Flugzeug hinter mir und ich habe dich angesprochen. Du konntest nicht wissen, wer ich bin, weil wir uns, glaube ich, zu Funkhauszeiten eben auch nie mehr begegnet sind. Aber ich wusste natürlich, wer Dennis Wilms ist und habe dich angeschnackt, weil wir einen gemeinsamen Freund haben. Fabian, lieben Gruß.
Richtig.
Und genau. Und so kam es, dass wir auch beide nach Kiel müssen und dass du mich mitgenommen hast und mich dann übrigens bei der RSH und Delta Radio Weihnachtsfeier rausgelassen hast. Die war nämlich an genau dem Abend.
Ja, sehr schön.
Ich habe gesagt, komm doch noch mit rein, aber das hast du dann nicht gemacht.
Nee, ich war platt und feiern konnten die schon immer gut. Ich kann mich auch an wirklich wilde Partys erinnern. Wie bist du dann vom Radio zum Reisejournalismus gekommen und wie waren die ersten Kontakte zum Fernsehen?
Ich bin da, glaube ich, relativ naiv reingeraten. Ich hatte dann diese Festanstellung mit 30 Urlaubstagen im Jahr beim Radio und hatte aber schon so diese Abenteuerlust und Entdeckerlust. Ich habe also alle 30 Tage, die ich zur Verfügung hatte, habe ich auf Reisen verbracht. Und das reichte mir irgendwann nicht mehr. Der Hunger war da und ich musste irgendwie losziehen und dachte, wie kriege ich das mit meinem Kosmos, mit meinem beruflichen Umfeld, wie kriege ich das irgendwie vereinbart? Und da war Reisejournalismus dann irgendwie das Mittel der Wahl. Ich habe zu der Zeit so Geo-Saison und so Magazine gelesen und dachte, ja, hier, guck mal, unter den Reportagen stehen ja Namen. Also das müssen ja Menschen sein, die irgendwie das als Beruf machen. Und dann habe ich die Geo angeschrieben und noch einige weitere und habe gesagt, hallo, ich möchte das auch machen. Was muss ich tun? Arbeitet ihr mit freien Autoren zusammen oder wie funktioniert das? So, das war ein Stück zu naiv, da hat sich irgendwie kaum jemand zurückgemeldet, aber ich habe das dann über ein Jahr, habe ich das so ein bisschen vertieft und mir tatsächlich ein paar Kontakte aufgebaut, bis ich dann den Mut hatte zu sagen, okay, ich kündige die Festanstellung und ich ziehe jetzt mal los. Ich mache das einfach mal. Ich bin bereit zu scheitern, weil keine Ahnung, wie dieses Business funktioniert, aber ich habe jetzt gerade die Zeit, die Muße, die familiäre Situation, das auszuprobieren. Ja, und jetzt sind 15 Jahre um. Also es hat irgendwie funktioniert und das ist total schön. Und ich wollte am Anfang schreiben. Ich habe für Magazine geschrieben, aber daraus ist, genau, wie du es gerade gesagt hast, Fernsehen geworden, was nie beabsichtigt war. Aber dann so passiert es. Irgendwie kommt, ich hatte einen Videoreiseblog im Internet. Okay, also ich habe ab und zu in so eine eigene Handkamera dann schon mein Gesicht gehalten. Aber was dann genau passiert, das weiß ich gar nicht genau. N24 hat diesen In 10 Tagen um die Welt Film. Ich wurde begleitet auf der Reise von jemandem, der einen Film darüber machen wollte. Und stimmt. Und den hat N24 dann in sein Silvesterprogramm aufgenommen. Und das war so ein bisschen der Anfang. Dann rief irgendwann Galileo an und ja.
Ja,
also reingestolpert, nichts davon wirklich forciert, aber ganz dankbar, wie es alles gekommen ist. Das
sind wir letztendlich alle, in diese Fernsehnummer sind wir alle reingestolpert so ein bisschen, da konnte ich bei dir auch.
Ja. Ja, also wer hätte nicht mein damaliger Stammgast einen Herrenkochkurs mit Johannes B. Kerner gemacht bei mir, wäre es nie so weit gekommen.
Haben wir mit Johannes neulich drüber gesprochen, dass er quasi dein Entdecker ist.
Ja,
ne?
Ja. Wahnsinn. Das sieht der NDR ein bisschen anders, aber darüber sprechen wir jetzt nicht.
Ach ja, wenn man nachher performt und es gut macht, dann wollen plötzlich alle an der Entdeckung beteiligt gewesen sein.
Ich habe schon ganz lange einen Traum.
Na?
Ihr kennt doch diese wunderbaren Conny-Bücher.
Ja.
Conny backt Pizza, Conny geht zum Zahnarzt, Connys erster Schultag und so weiter. Und durch ein Format, worüber ich jetzt nicht drüber sprechen darf, bin ich wieder auf diese Conny-Bücher gekommen. Und jetzt habe ich wirklich einen Kontakt zum Carlsen Verlag und bin total gespannt, ob die sich melden. Die haben nämlich großes Interesse, dass wir so eine Limited Edition oder Spezialgeschichte mit Conny machten, dass wirklich die Kids auch mal wirklich gut kochen lernen. Denn ich habe rausgefunden, die echte Conny, die Kleine, die mit den Büchern, die macht Pizza mit Ketchup. Kannst du das vorstellen?
Nee, das ist ja furchtbar.
Und deswegen, da freue ich mich.
Da kann ich mir tolle Titel vorstellen. Conny backt Apfelkuchen. Conny,
ja, ich weiß, was ich auch gedacht habe.
Conny hat eine
internationale Geschichte.
Lebensmittelvergiftung.
Internationale, Conny lernt türkische Küche, Conny, was auch immer. Da gibt es ganz viele Ideen.
Wahnsinn.
Super Idee. Also allein Conny und Conny würde doch schon funktionieren.
Das, oder? Ja, natürlich.
Das war die Idee. Vielleicht schenke ich dann der kleinen Conny auch mal eine blaue Kochjacke.
Ja, es muss dann aber auch definitiv eine Folge geben, Conny macht einen Podcast.
Na klar.
Gut.
Conny backt Osterhasen.
Erzähl uns noch ein bisschen, was demnächst anliegt bei dir. Lass uns neidisch sein, wo du hindüst. Japan haben wir schon gehört.
Genau, es gibt eine Japan-Reise für einen größeren Galileo Explorer-Film, so heißt der Sonntagabend bei ProSieben, Galileo Explorer, da freue ich mich drauf, aber ja, ich weiß gar nicht, ich denke jetzt gerade an was anderes, wenn du fragst, was ansteht, vielleicht seid ihr die allerersten, wo ich das jetzt zumindest so einigermaßen öffentlich das erste Mal sage, ich schreibe seit 2,5, wahrscheinlich schon 3 Jahren, sowas dauert ja immer ewig, an einer Kinderbuchreihe, die sich natürlich auch ums Reisen dreht. Das wird wahrscheinlich auch für immer mein Kosmos bleiben. Und jetzt wird Band 1 gerade illustriert und der kommt im September raus. Ich verrate vielleicht jetzt gerade noch nicht, wie das heißt und so, weil das ist alles mit dem Verlag nicht abgesprochen. Aber du hast mich jetzt zumindest schon mal so weit gebracht, Dennis, dass ich das hier raushaue. Da freue ich mich total drauf. Also diese Illustrationen von dem Künstler zu sehen, sich Reisegeschichten für Kinder und über Kinder auszudenken, ist was Wunderschönes und irgendwie eine ganz neue Ebene, dieses Reisen zu erzählen, weil ich es auch für ganz wichtig halte, auch Kindern und ja, auch eben in Zeiten der Klimakrise und des Flight-Shamings und so weiter, das Reisen und das Entdecken und das Neugierigsein auf andere Kulturen, auf andere Welten, das unseren Kindern frühestmöglich mitzugeben, halte ich eben für ganz, ganz wichtig, nicht zuletzt wegen der ganzen seltsamen, verschließenden Momente, in denen wir hier politisch und so gerade stehen, wo jeder irgendwie vor seiner eigenen Haustür kehrt.
Welt gerade, ne? Eine Anti-Globalisierungswelt, die sich da so langsam entwickelt.
Ja. Jeder macht wieder eher so sein eigenes und kehrt sich in sich zurück. Und ich halte es für ganz wichtig, eben weltoffen zu bleiben, unseren Kontinent Europa als das zu erkennen, was er ist, was für ein großes, großes Geschenk dieses Europa ist, dass wir uns eine Stunde, 2 oder 4 in Zug setzen und in einer anderen Welt sind, mit einer anderen Sprache, wo anderes Essen gegessen wird, wo andere Sitten herrschen und so. Das ist ja was total Bereicherndes. Und ich finde es, ganz wichtig, das unseren Kindern mitzugeben. Und wenn diese kleine Kinderbuchreihe dazu beitragen kann, dann könnte mich kaum etwas glücklicher machen. Oh, mal schauen, was kommt.
Da sind wir aber richtig gespannt. Und wenn die rauskommt, sagst du uns bitte Bescheid. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Werbung dafür.
Okay, sehr gerne. Das nehme ich an. Auf Italienisch in Folge 200.
Genau.
Sehr gut. Ah, jawohl. Ich muss auf dich verlassen.
Christoph, das war total schön und nett, mit dir zu plaudern. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, mit uns zu sprechen.
Das kann ich nur zurückgeben. Ja, ich sitze gerade in meinem schönen Kiel. Die Sonne scheint. Es ist Ostern. Es ist herrlich. Und ich schicke viele Grüße zu euch. Das hat großen Spaß gemacht.
Sehr, sehr schön. Dann hab ein wunderbares Rest-Osterfest. Allen da draußen wünschen wir das natürlich auch. Wenn ihr Anregungen habt an unseren Podcast, dann wisst ihr ja, wo ihr uns erreicht. Entweder auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch gerne mal in die Shownotes klicken. Podcast@s. podcast@iswashase. Ich wollte meinen alten Arbeitgeber SWR nennen gerade. podcast@iswashase.de ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns erreichen.
Christoph, von meiner Seite auch. Vielen Dank, das war super.
Wie schön. Danke, liebe Grüße.
Dann habt noch ein paar schöne freie Tage. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
Macht's auch gut. Tschüssi. Ciao. Ciao.